Als Lesung hören wir Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Einerseits ein bekanntes Wort zu Weihnachten: Das Land, das im Dunkeln liegt, sieht ein helles Licht. Aber auch für heute, für unseren Offenbarungsabschnitt, von ganz aktueller Bedeutung. Doch bleibt nicht im Dunkeln das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Zebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Wir erheben uns zum Gebet. Herr, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns zugesagt hast, dass du gekommen bist und kommst, Licht in unsere Finsternis zu bringen. Und dass das vor 2000 Jahren schon auf ganz wunderbare Weise geschehen ist durch deine Menschwerdung in deinem Sohn Jesus Christus. Dass du damals schon das Heil für alle Menschen auf dieser Welt vollbracht hast und jeder es einfach im Glauben, im Vertrauen auf dich und dein Wort für sich ganz persönlich annehmen kann. Und dass du uns zusagst, dass du auch am Ende dieser Tage noch einmal kommen wirst, um Finsternis hell zu machen, das Joch des Treibers und den Stecken des Treibers wie am Tage Midians zu zerbrechen und von uns wegzunehmen. Und die Stiefel derer, die Menschen niedertreten und niederdrücken, zu verbrennen und alle Gewalttat, alles Unrecht zu beseitigen in deinem Recht und deiner Gerechtigkeit. Wir loben und preisen dich, dass wir diesem Tag mit großen Schritten wohl entgegengehen und er vielleicht ganz nah schon ist. Und dass es uns Kraft und Durchhaltevermögen gibt in allen Beschwernissen dieser Zeit. Unsere Herzen eben gerade nicht mit Trauer, mit Verzagtheit, mit Depression erfüllen soll, sondern mit ganz großer und täglich zunehmender Freude, auch wenn das Joch auf unseren Schultern vielleicht immer drückender wird, dass gleichzeitig die Freude auf den Tag deiner Wiederkunft, auf das Licht, das in diese Finsternis scheinen wird, umso größer wird. Und wir danken dir, dass du uns auch da nicht alleine unterwegs sein lässt, sondern dass wir miteinander zusammengestellt sind als Gemeinschaft, die durch ihr Dasein und durch ihr Miteinander tragen und Anteil nehmen, wo uns gegenseitig eine große Hilfe und Erleichterung und Freude sein dürfen. Durch dich, unseren Heiland. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Nehmt wieder Platz und wir lesen als Predigttext für den heutigen Sonntag Offenbarung 11 die letzten Verse, die wir heute noch von diesem Kapitel anzuschauen haben, nämlich die Verse 15 bis 19, Offenbarung 11, unter dem Thema »Die deinen Namen fürchten«. Und der Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: »Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.« Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst. dass deine große Macht an dich genommen und die Herrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker sind zornig geworden. Und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir sehen sofort beim ersten Vers unseres heutigen Abschnitts, dass die siebte Posaune bis zur sichtbaren Wiederkunft Jesu und der Errichtung des tausendjährigen Reichs auf dieser Erde reicht und die Ereignisse, die jetzt noch offen sind, bis dahin umfasst. Denn es heißt, als der siebte Engel in die Posaune stößt, da ertönen große Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Verse 15 bis 19 sind eine Vorschau auf die endgültige und sichtbare Machtübernahme Gottes. Jetzt kommt unser Herr, um zu herrschen in Ewigkeit. Bei Gott ist das schon Wirklichkeit. In unserer sichtbaren Welt muss das im Folgenden erst noch werden. Der tatsächliche Vollzug dieser Machtübernahme wird aber erst Offenbarung 19, Vers 11 berichtet. Also ein spannender Bogen, der von hier bis Offenbarung 19, 11 reicht. Die Stimmen, die das ankündigen, bekunden, sind groß. In der wörtlichen Übersetzung, im Sinne natürlich von laut, mächtig. Was sie sagen, ist machtvoll und nicht aufzuhalten. Und deshalb wird es hier auch in ganz typischer Weise für prophetische Rede als ein Geschehen beschrieben, das schon eingetreten ist. Denn an dem, was vorhergesagt wird, wird keine Maus mehr einen Faden abbeißen. Es wird nun unverzüglich kommen. Mit dem Blasen der siebten und letzten Posaune ist es bereits vergegenwärtigt. Das ist ja immer diese Spannung im Geistlichen, auch mit den Verheißungen. Wir haben sie ja schon, auch wenn wir sie noch nicht haben, noch nicht sehen, ja. Aber sie sind uns zugesagt, sie sind eine Realität, die über unserem Leben steht. Auch wenn es manchmal dann braucht, bis sie so machtvoll, wie es uns die Alice erzählt hat, dann in unserem Leben sichtbar werden. Aber die Verheißung als solche, das Gute, steht immer schon als Tatsache über unserem Leben, wenn wir zu unserem Herrn gehören. Und so auch das ist schon Realität, aber es und die Posttrompete vergegenwärtigt es in ihrer Vorhersage, aber es braucht noch ein bisschen, bis es in unserem Alltag sichtbar wird. Wir haben wieder einen Einschub mit dem Blick in den Himmel, in den Thronsaal Gottes, ganz ähnlich wie Offenbarung 4, Vers 10. Und ich habe es beim Lesen wieder gedacht, ganz wunderbar, der du bist und der du warst und eben nicht der du sein wirst, sondern der du kommst. Ganz toll, gerade in diesen Tagen. Wir schauen dem kommenden Herrn entgegen, der in unsere Finsternis kommt, um es hell zu machen. Wichtig ist der Unterschied im Wortlaut der Anbetung zu Kapitel 4. Dort, Offenbarung 4, Vers 10 und 11, beten sie die 24 Ältesten, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Da stellt die Anbetung der 24 Ältesten fest, Gott und das Lamm sind würdig. Sie haben diese Macht aber noch nicht öffentlich an sich genommen. Aus der Perspektive der Welt agieren sie noch im Hintergrund. Jetzt mit Kapitel 11 ist es ganz anders. Jetzt loben die 24 Ältesten den Allmächtigen, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Jetzt hat das Lamm die Macht ergriffen, wozu in Kapitel 4 die Würde festgestellt worden war. Und dafür danken die 24 Ältesten stellvertretend für die ganze Gemeinde des Alten und Neuen Bundes. Und jetzt wird die Verheißung sichtbar erfüllt, die Gott einst dem David gegeben hat. Wir haben es auch Jesaja 9 gehört, dass seine Herrschaft kein Ende haben wird. Wo war diese Herrschaft in den vergangenen Jahrtausenden sichtbar auf dieser Erde? So gut wie gar nicht. Aber jetzt tritt der Herr ans Licht. Jetzt tritt er heraus aus dem Verborgenen und erscheint öffentlich und unübersehbar. Und das ist dann auch der Jubelschrei der großen Stimmen schon in Vers 15. Die Königreiche der Welt, wörtlich des Kosmos, also der gesamten geschaffenen Welt, sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Jetzt tritt er allumfassend seine Herrschaft an, sichtbar, öffentlich. Und auch wichtig, Jesus hat die Würde, sich selbst zu nehmen, dass du deine große Macht ergriffen hast. Er hat die Autorität, selbst zuzugreifen. Er darf selbst nehmen, was ihm Satan bei der Versuchung auf der Zinne des Tempels angeboten hat, die Macht über die Reiche dieser Welt. Und wir haben als Lesung die ersten Verse aus Jesaja 9 gehört. Ein großer Trost mit, deshalb habe ich es auch dazu genommen als Lesung für heute, Vers 4, jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstampfen. Das sind die Stiefel der Unterdrücker, der Unrechtherrschenden und ihrer Truppen. Im Schlachtengetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wird, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Geht natürlich nicht um Stiefel, um Mantel, sondern um die, die sie tragen. Das ist die Zusage. Jetzt kommt der allmächtige Gott, um mit den Unterdrückern und Mächtigern, Mächtigen dieser Welt aufzuräumen. Sie werden vom Feuer verzehrt. Das allerdings geht nicht ohne Widerstand. Schließlich hat die Macht des Bösen gerade erst ihren absoluten Höhepunkt erreicht. Und diese Macht, die er nun erreicht hat, will sich Satan mit seinem Antichristen und dem falschen Propheten, den beiden Tieren aus Offenbarung 13, nicht nehmen lassen. Und so wiegelt er die Menschen auf zum Zorn gegen Gott und seine Ordnungen. Das sagt Vers 18, und die Heidenvölker sind zornig geworden. Woran hat sich der endzeitliche Zorn der Heidenvölker, der Erdenvölker, entzündet und sich immer weiter hochgeschaukelt? Die Antwort ist in den vorausgegangenen Kapitel schon ein Stück weit beschrieben. Denn auf der einen Seite strebt Satan nach immer größerer Macht und gewinnt sie auch. Es gelingt ihm, die Erdenvölker mehr oder weniger global zu unterwerfen. Sehen wir dann auch noch Offenbarung 13. Es gelingt ihm ziemlich genau das, wovon Schwab, Gates, Soros und Co. und die hinter ihnen stehenden noch mächtigeren träumen dürften. Sie erreichen ihre Ziele. Das ist die große Not, die große Anfechtung der Gemeinde in diesen letzten Tagen. Dass sie zunächst vom Allmächtigen nicht gestoppt werden. Sie erreichen ihre Ziele. Das ist das Schreckliche, unter dem wir alle mehr oder weniger heute schon zu leiden und zu stöhnen haben. Und nicht wenige zerbrechen mehr und mehr schon allmählich in diesen Tagen unter dieser Last des unsagbar Bösen. Aber dieser Aufbau der Macht Satans ist eben nur die eine Seite. Und die andere beleuchtet die Offenbarung noch viel detaillierter, Kapitel für Kapitel, dass der Herr und sein Christus dem Bösen mit seinen vordergründigen Scheintriumphen, die er ohne Zweifel hat, trotzdem spucken ihm der Herr und sein Christus ständig mächtig in die Suppe. Während Satan mit seinem Antichristen seine Herrschaft auf der Erde in immer neue Dimensionen der Totalunterwerfung und Versklavung der Menschheit hinaufschraubt, werden seine Helfershelfer des Bösen und die Erde, über die er thront, immer heftiger von den Gerichten Gottes erschüttert und gebeutelt. Das haben wir in den letzten Sonntagen der vergangenen Wochen immer wieder gesehen und gehört und Monate. Das heißt, diese beiden Mühlsteine reiben sich immer heftiger aneinander. Die prallen immer brutaler aufeinander. Wobei die Vasallen der Finsternis sogar vielleicht, ich weiß es nicht, tatsächlich an ihren Endsieg glauben. Satan und die Seinen müssten es eigentlich besser wissen. Ob sie es wirklich tun, weiß ich also nicht, denn eins ist sicher, der Sieg ist längst vollbracht, schon vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Aber dieses immer heftige Aufeinanderprallen von Licht und Finsternis, dieser immer aggressivere Aufruhr des Bösen gegen den allmächtigen Gott, führt leider bei den Völkern der Erde zu keiner Besinnung oder gar Umkehr. Ist ja immer wieder eine Frage, auf welche Details, dass wir auf diese Details achten wollen bei der Offenbarung. Denn so wie die Medien heute nahezu grenzenlos hetzen gegen alle, die den Corona-Terror in Frage stellen, so werden sie auch dann hetzen gegen den Allmächtigen, die Fakten auf den Kopf stellen, wo sie nur können. Und wie sich die Massen auch heute angesichts brutalster und unwiderlegbarer Fakten die Hucke voll lügen lassen und auf die bunten Täuschungsmanöver Satans hereinfallen, so wird's auch dann sein. Und wir haben gesehen, auch das Auftreten der beiden Zeugen, ihr machtvolles Wirken 1260 Tage lang, ihre Auferstehung und Himmelfahrt vor den Augen der ganzen Welt, werden daran nichts ändern. Einen ähnlichen Vorgang hatten wir auch schon vor 2000 Jahren. Denken wir an den Einzug Jesu in Jerusalem. Kurz zuvor hatte er den Lazarus auferweckt, in Bethanien, am östlichen Hang des Ölbergs. Wer schon in Jerusalem mal war, kann sich's räumlich sehr gut vorstellen. Vom Tempelberg aus nur das kleine Kidrontal dazwischen, der andere Seite der Ölberg hinauf und schon auf der anderen Seite des Ölbergs eigentlich nur einen Steinwurf von Jerusalem entfernt. Wer kräftig Kirschkern spucken kann, der schafft's fast bis dahin. Da geschah dieses gewaltige Wunder der Auferweckung des Lazarus, den Jesus aus dem Grab herausruft, länger als 3 Tage. Der Leichnam hat schon angefangen zu stinken, war schon angefangen in Verwesung überzugehen. Und die Massen standen dabei, als Jesus ruft, Lazarus, komm heraus. Und sie können es kaum glauben, wie der in seinen Leichengewändern tatsächlich da rauskommt. Und beeindruckt von diesem gewaltigen Wunder haben die Menschen beim Einzug Jesu begeistert gerufen, Hosianna, dem Sohn Davids. Aber dann beginnen die Lügenmühlen der Unrechtherrschenden zu mahlen. Ganz dramatischer Vorgang, der sich in der Weltgeschichte bis heute immer wieder ereignet und wiederholt. Und nur wenige Tage später rufen dieselben Massen, das ist ja das ganz große Drama der Karwoche, es sind dieselben Massen, die am Palmsonntag gerufen, Hosianna, dem Sohn Davids. Und die 5 Tage später am Karfreitag rufen, kreuzige ihn. Das Wunder der Auferweckung des Lazarus war längst kleingeredet, geleugnet, vergessen. Jede Menge Faktenchecker waren ans Werk gegangen und hatten Jesus zweifelsfrei als den großen Unruhestifter und Gotteslästerer überführt, der unbedingt ans Kreuz gehört. Und liebe Geschwister, das ist heute nicht anders. Und es wird in voraussichtlich wenigen Jahren, wenn der Antichrist auf dem Höhepunkt seiner Macht ist, ganz genau so sein. Obwohl die Völker der Erde die Macht Gottes immer und immer wieder zu spüren bekommen, leugnen sie Fakten gecheckt und medial manipuliert die offenkundige Wahrheit und lassen sich aufstacheln zum ultimativen Hass gegen den Allmächtigen. Die Heidenvölker sind zornig geworden. Genau das, was wir zunehmend erleben. Und es gehört auch zum Dahingegebensein der Völker. Denn wie können sie sonst dieses unsagbar satanisch Böse auch dieser Tage über sich ergehen lassen? Das ist ja eines dieser Phänomene, wo man eigentlich als jemand, der noch halbwegs normal tickt, nicht nur im Blick auf unser Land, sondern weltweit, sich überlegen muss, sich fassungslos an den Kopf greift, wie kann es sein, dass Millionen und Milliarden Menschen rund um den ganzen Globus das mit sich machen lassen. Es ist Gericht Gottes. Es ist Gericht Gottes. Teil des Gerichts Gottes über eine aufrührerische, gottlose Menschheit, dass sie mit Verblendung geschlagen wird, und die Wahrheit nicht mehr erkennen kann. dass sie auch auf die plumpesten Lügen und Täuschungen hereinfällt, sie nicht mehr durchschaut und sich so dem menschenverachtenden Bösen ergibt, wenn nicht sogar aktiv mitmacht. Dieses Dahingegebensein, das hat nun seinen Grund darin, dass der Zorn der Heidenvölker nicht der einzige Zorn ist, der da mächtig hochkocht. Vers 18 fährt fort. Es sind so kurze Sätze, gell? Aber was da drin steckt. Die Heidenvölker sind zornig geworden. Und dann heißt's, und dein Zorn ist gekommen. Dein Zorn ist gekommen. Der Zorn der endzeitlichen antichristlichen Welt und der Zorn Gottes, die geraten nun in ultimativer Zuspitzung gegeneinander. Dabei ist der Ausgang dieses Kräftemessens nie offen. Und deshalb wird auch gleich das Ergebnis mitgeteilt. Das ist wieder das Tröstliche. Und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Wenn in irgendwelchen weltlichen Kriegen, militärischen Auseinandersetzungen die Heere aufeinander losziehen, dann weiß man in aller Regel nicht, wie es ausgeht. Hier ist es ganz anders. Man weiß ganz genau, schon seit 2000 Jahren, wie es ausgeht. Riesiger Trost, ganz große Freude. Auch wenn hier vom Lohn für die Propheten und die Heiligen die Rede ist, müssen wir sagen, steht doch eindeutig der Zorn Gottes im Vordergrund dieses Kommens und Gerichts. Der Zorn Satans, des Tieres und der Heidenvölker war immer weiter gewachsen, weil sie den Zeugen Gottes gern ans Leder gegangen wären. Sehen wir noch im nächsten Kapitel, Vers 12, dann recht deutlich. Und weil sie die vorausgehenden Gerichte Gottes widerstandslosen ertragen müssen. Sie hätten sich gerne gewehrt, Satan und seine Helfershelfer. Sie hätten gerne zurückgeschlagen, aber sie können nicht. Denn ihnen gegenüber steht ja der Allmächtige. Und wir wissen, wenn man sich gegen etwas wehren möchte, was man nicht kann, steigt der Zorn besonders hoch. Das hat etwas mit dem zu tun. Zorn Satans der Heidenvölker steigt. Auf der anderen Seite, beim Allmächtigen ist es ganz anders. Er hätte gekonnt. Versuchen wir uns da an dieser Stelle mal in unseren Herrn und Vater hineinzuversetzen. Er hätte ja gekonnt. Ein Fingerschnipp, ein Wort und es wäre aus gewesen. Wer hätte ihn aufhalten sollen? Niemand. Aber, und das ist ja das, woran wir auch heute zu knabbern haben, leiden. Wie kann Gott das zulassen? Der göttliche Heilsplan lässt sein Eingreifen noch nicht zu. Weil das Böse zur vollen Gerichtsreife auswachsen muss. Und so steht der Allmächtige daneben, hat die Hände gewissermaßen in den Hosentaschen geballt, die Knöchel treten schon lange weiß hervor, wenn man also, das kennt er ja, wenn man so richtig gewaltig, kräftig die Hände ballt, die Fäuste. Aber noch sieht er zu, zähneknirschend, wie die satanischen, Unrechtherrschenden die Völker der Erde knechten niedertreten und zugrunde spritzen. Man muss sich nur vorstellen, der Allmächtige schaut auf seine Schöpfung. Und er muss mit ansehen, was Satan und seine Schergen mit denen machen, die er sich zum Ebenbild erschaffen hat. Ich musste denken, wie geht es uns schon bei vergleichsweise total banalen Kleinigkeiten. Ich hatte auch mal über mehrere Jahre Aquarium. Wie leidet man damit, wenn einer der Fische Schlagseite bekommt? Oder vielleicht zu Hause ein Huhn oder ein Hase nicht ganz wohl auf ist. Und wir versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Und jeden Morgen der erste bange Blick ins Aquarium, lebt er noch oder treibt er schon Kiel oben? Wird es mit dem armen Vieh besser oder geht es langsam zu Ende? Banale, völlig eigentlich bedeutungslose Bagatellen. Natürlich sind es auch wertvolle Geschöpfe Gottes, aber im Blick aufs Ganze, was für ein minimaler Punkt ist das? Und so schaut der Herr hin und sieht mit an, wie seine geliebte Schöpfung Millionen und Milliarden Menschen gequält, geschunden, zugrunde gerichtet werden. Gesellschaften gespalten, Gemeinden zerstört, Menschen bis in die Ehen und Familien hinein gegeneinander aufgebracht und aufgehetzt, Alles wird zunichte gemacht, was der Herr geschaffen hat, zu unserem Wohl und Segen und zur Ehre seines heiligen Namens. Und er muss in selbsterwählter, weitgehender Tatenlosigkeit daneben stehen, weil seine göttliche Gerechtigkeit ein früheres Zuschlagen gegen das Böse nicht zulässt. Aber was muss das für ein Mitleiden sein? Was muss das für eine unsägliche Qual sein? Wir alle leiden ja schon unermesslich allein an dem, was wir für uns und unsere Familien und vielleicht noch für ein paar liebe Mitmenschen in unserem Umfeld erleben müssen in diesen Tagen. Aber da ist der Horizont unseres Erlebens und unseres Mitleidens trotzdem ja immer noch ganz minimal, betrifft ein paar, vielleicht ein paar Handvoll Menschen, vielleicht noch ein paar mehr. Aber er, der himmlische Vater, leidet mit den Menschen der ganzen Welt. Mit jedem Einzelnen. Können wir uns vorstellen, was da für ein Zorn hochkochen muss in diesem jahrelangen Mitleiden mit Millionen und Milliarden Unterdrückten. Angesichts dieses Zorns, liebe Geschwister, erweist sich alles Gerede vom lieben Gott als haltlos und geradezu verderblich. Gottes Wort bezeugt uns zwar Gott als den, der in seinem innersten Wesen die Liebe schlechthin ist, gar keine Frage. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Sie bezeugt uns auch, dass Gott allen Grund und alles Recht hat, ganz gewaltig zornig zu sein und auch eines Tages ganz gewaltig zornig wird. Und dieser Zorn Gottes ist der Grundtenor der Verse 18 und 19. Aber hineingebettet in diesen Zorn ist zugleich der Lohn. Der Lohn für die, die ihm die Treue gehalten haben. Und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. In typisch biblischer Weise sind natürlich nicht verschiedene Gruppen, die gegeneinander auszuspielen wären, sondern es ist ein und dieselbe Gruppe der Jesus-Nachfolger unter verschiedenen Aspekten und Teilen genannt. Insgesamt gilt das Gesagte für alle, die seinen Namen fürchten, wie es unser Thema sagt, dass die Propheten dabei als Erste genannt sind, dürfte seinen Grund ganz einfach darin haben, dass sie mit ihrer Mahnung zur Umkehr und Warnung vor dem Gericht in aller Regel die waren, die den Zorn, vor allem auch der Schein christlichen oder sonstigen Schein frommen Heiden und Herrscher, als Erste und am mächtigsten abbekommen haben. Die Propheten als Verkündiger des Wortes Gottes werden ja zu den Unrechtherrschenden gesandt, eine ganz wichtige Aufgabe der Verkündigung, die Regierenden und Unrechtherrschenden zur Ordnung zu rufen. Und das hat viele von ihnen Kopf und Kragen gekostet. Denken wir nur an Johannes den Täufer, der dem König seiner Zeit eben gesagt hat, mein lieber Freund, du lebst im Ehebruch, was du machst, ist nicht in Ordnung. Zack, war er erst im Gefängnis und nicht allzu lange später ein Kopfkürzer. Deshalb werden die Propheten als Erste genannt, weil sie praktisch die Speerspitze, die offene Speerspitze des Volkes Gottes sind. Und Jesus hat ganz allgemein ja betont, keine gute Tat wird unvergolten bleiben. Nicht, dass wir uns mit guten Taten den Himmel verdienen könnten. Das geht allein durch die Gnade, die am Kreuz für uns vollbracht wurde. Aber gute Taten, die Treue zu Jesus, seinen Namen zu fürchten, wird auf jeden Fall Lohn bringen. Und dabei ist gut natürlich immer das, was aus Liebe und Treue zu Jesus geschieht. Eben in der Folge dessen, dass wir seinen Namen fürchten. Und das, liebe Geschwister, ist auch für uns heute die Frage. Und deshalb habe ich auch bewusst diesen Aspekt als Thema gewählt, dass wir es mit nach Hause nehmen. Wen oder was fürchten wir? Ich denke, das ist vielleicht, man kann immer verschiedene Aspekte, Blickwinkel nebeneinander stellen, aber unter einem bestimmten Aspekt ist das vielleicht mit die wichtigste Frage der zukünftigen Zeit, bis der Herr wiederkommt. Wen oder was fürchten wir? Fürchten wir die Unrechtherrschenden und ihren Corona-Terror? Sie gebärden sich ja so, dass sie tagtäglich maximale Furcht erzeugen wollen, haben sie ja schon vor anderthalb, zwei Jahren im Prinzip ganz offen zugegeben. Sie versuchen eine ganz bewusst auf der Basis von Furcht und Angst richtende Terrorherrschaft aufzubauen. Lassen wir uns davon in Angst und Schrecken jagen? Fürchten wir den weiteren Verlust von Wohlstand und Bequemlichkeit? Fürchten wir den Verlust unseres Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes? Fürchten wir den Verlust unseres geliebten Häuschens? Und gestandenen Schwaben trifft sowas ganz besonders hart. Da mag sich jeder selber ehrlich Gedanken machen und fragen, was ist mir wichtig? Und ich stehe nicht davon als einer, der sagt, ist mir alles egal, pfeif drauf. Schließlich haben wir ein Leben lang hart gearbeitet, gespart, auf vieles verzichtet, um irgendwo ein bisschen menschlich betrachtet mit einer gewissen äußeren Ruhe in den Lebensabend gehen zu können. Und wir sagen es oft jeden Tag, wenn dieser Wahnsinn nicht wäre, werde ich dann im Sommer 64, so Gott will, und wir leben, man könnte einem in naher Zukunft herankommenden Ruhestand ganz gelassen und fröhlich entgegengehen. Und was hat man? Terror, Stress, Wahnsinn von morgens bis abends wegen Stromversorgung, alle möglichen anderen, weil ein ganzes Volk, ein ganzes Land böswillig komplett an die Wand gefahren und vernichtet wird. Nicht nur mit der Corona-Spritze und Lockdown-Maßnahmen, auf allen Ebenen im Grunde. Und das ist nicht so, dass ich zu denen gehöre, juckt mich alles nicht, geht an mir alles vorbei. Nein, so weit im Himmel lebe ich noch nicht. Aber da muss sich jeder von uns, einschließlich mir, immer wieder tagtäglich die Frage stellen, was fürchte ich, woran hängt mein Herz, was fürchte ich zu verlieren, wovon muss ich auch mein Herz lösen und mein Herz und mein Dichten und Trachten ganz allein auf den lebendigen Gott zu richten. Dass wir eigentlich nichts anderes fürchten als seinen Namen. Denn wer seinen Namen fürchtet, der braucht sonst nichts zu fürchten auf dieser Welt. Und die richtige Übersetzung von Johannes 16, Vers 33 lautet eben nicht, wie leider auch der von mir sehr geschätzte Martin Luther, der aber auch nicht vollkommen war, übersetzt hat, in der Welt habt ihr Angst, so heißt es ausdrücklich nicht. So heißt es nicht. Es heißt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, ist was ganz anderes. Ja, die Bibel sagt ganz klar, in der Welt werdet ihr bedrängt, da habt ihr Not, da habt ihr Leiden. Aber keine Angst, ich habe die Welt überwunden, seid getrost. Habt keine Angst, seid getrost. Wer seinen Namen fürchtet, der lebt auf der Seite dessen, der die Welt mit all ihren Bedrängnissen überwunden hat. Und für den es deshalb keinen Grund zur Angst mehr gibt. Und deshalb können wir ganz getrost nur seinen Namen fürchten und sonst nichts auf dieser Welt. Stellt sich die praktische Frage, wie fürchten wir seinen Namen denn am besten? Indem wir ihn ehren. Ehren und Furcht gehören ja ganz eng zusammen, wie es im Deutschen auch der Begriff Ehrfurcht schon sagt. Aber auch das ist ja wieder ein eher etwas abstrakter Begriff. Wie ehren wir ihn denn nun am besten? Indem wir ihm viele Loblieder singen, mit Sicherheit auch. Aber vor allem, indem wir ihn ernst nehmen, diesen Namen, der treu und wahrhaftig heißt. Wirklich ernst nehmen, dass er in Treue zu uns steht. Das ist jetzt der rote Faden, der sich von uns bis zum Schluss der Predigt durchzieht. Ich vernehme verstärkt, wie sich bisher Standhafte nun doch dem drohenden Impfzwang beugen wollen oder manche dies sogar schon getan haben, weil der Druck auch am Arbeitsplatz und so weiter, auch der psychische Terror ständig zunimmt. Und ich verurteile diese Menschen nicht. Die Not ist groß. Sie ist im Grunde menschlich gesprochen unermesslich. Da kann nur jeder beten, dass er selbst vom Herrn die Kraft hat, standhaft zu bleiben, wenn die Not auch an ihn existenzbedrohend herantritt. Keiner von uns selber hat das in der Tasche, dass er das kann. Ich auch nicht. Aber darum geht es auch gar nicht. Seht ihr, ob beispielsweise ein Roger Libi sich spritzen lässt oder ein Jakob Czarnke sich nicht spritzen lässt, das ist nicht der Maßstab. Die Frage ist, was ist richtig und was ist falsch? Ist es richtig, sich dem Terror, du Unrechtherrschenden, zu beugen? Ist es richtig, sich eine Spritze verpassen zu lassen, deren Folgen medizinisch bestenfalls, das ist das Harmloseste, was man sagen kann, deren Folgen bestenfalls völlig unabsehbar sind? Völlig unkalkulierbare Risiken. Wie gesagt, ist das, was man bestenfalls sagen kann. Die offiziellen Statistiken dagegen sagen schon millionenfache schwere Nebenwirkungen und zigtausendfachen Tod. Ich habe dieser Tage einen Bericht gelesen von einem deutschen Arzt, der davon ausgeht und hochrechnet, was seine Wahrnehmung ist, dass allein in Deutschland bis zu 100.000 letztes Jahr, 2021, an der Spritze gestorben sein dürften. Allein in Deutschland geht er von 100.000 Impftoten aus, letztes Jahr. Ist natürlich eine Hochrechnung, deren Zuverlässigkeit kann man in Zweifel ziehen. Keine Tatsache, aber wir sehen, von welchen Dimensionen wir reden. Diese Spritze, die zur sogenannten Pandemiebekämpfung bestenfalls nichts beiträgt, bestenfalls, im Gegenteil, den tatsächlichen offiziellen Zahlen zufolge des Pandemiegeschehen, wenn man von einem solchen reden will, weiter angefacht haben und immer mehr anfachen. Es gibt ja eine Studie aus Dänemark, die darlegt, dass wohl vor allem die mehrfach Geimpften gegen Omikron besonders anfällig sind. Und auch Moderna selber hat in diese Richtung was zugegeben. Es gibt Aussagen, dass Omikron vor allem die dreifach Geimpften trifft. Aber alle zweifach Geimpften sollen jetzt gegen Omikron vollends die dritte Spritze kriegen und so weiter und so fort. Ist das richtig? Und wenn es nicht richtig sein sollte, warum sollten wir dann mitmachen? Wird das Falsche richtiger nur dann, weil viele es tun? Wird es dadurch nicht umso verderblicher? Und werde ich durch mein Mitmachen, auch durch ein passives Mich-Ergeben, nicht de facto zum Mittäter? Die Motive mögen verständlich und nachvollziehbar sein. Zumindest die passiven Mitmacher haben wohl fast immer gute Gründe auf ihrer Seite, zumindest scheinbar, und viele Mittäter ziemlich sicher auch, schon allein die im Raum stehenden Bedrohungen, welcher Art auch immer, sind nachvollziehbare Gründe genug. Aber auch da müssen wir ehrlich fragen, wird das Falsche durch noch so viel nachvollziehbare Gründe richtig? Schaut in diesen Fragen nicht auf andere, auch wenn ich kippen sollte, wovon ich mit der Hilfe Gottes nicht ausgehe, aber allein durch seine Hilfe. Aber selbst wenn, dann wäre es allein meine Schuld und mein Versagen. Und es wäre für keinen einzigen eine Entschuldigung auch zu kippen. Ist ganz wichtig. Hängt euch nicht an Menschen. Schaut nicht auf Menschen. Wer und wie auch immer sie sind. Schaut euch auf euch selbst und auf den lebendigen Gott und auf die Verantwortung, die wir alle vor ihm und für die gesamte Schöpfung haben. Wir erleben einen Generalangriff auf die gesamte Menschheit. Und den können wir nur gemeinsam mit Gottes Hilfe abwehren oder gemeinsam untergehen, zumindest was die irdische Dimension betrifft. Die geistliche ist schon entschieden, aber wir stehen ja auch noch in der irdischen Realität, in der wir leben und kämpfen. Ich muss bei diesen Dingen immer wieder zurückdenken an unseren Besuch in Leipzig 2015. Ich war damals im November zu einem Interview eingeladen und war dann zusammen mit meiner lieben Frau nach Leipzig gefahren. Und bei dieser Gelegenheit haben wir auch das Denkmal der großen Völkerschlacht bei Leipzig besucht. Ein Detail hat sich mir damals ganz tief eingebrannt, von dem wir auch angesichts der Vorgänge, die ja schon im Herbst 2015 brandaktuell waren, klar war, dass es für unser Volk und Vaterland von allergrößter Bedeutung sein dürfte, soweit es die menschliche Ebene betrifft. Damals, Ausgangsbasis, war es Napoleon gelungen, etliche der deutschen Kleinstaaten mit ihren Armeen auf seine Seite zu ziehen. Und so standen Deutsche auf beiden Seiten. Und dann, die Schlacht hatte wohl schon begonnen, so war es dort im Museum auch dargestellt, ausgeführt. Es war nicht 5 vor, sondern mindestens schon 10 nach 12. Da haben sich Deutsche auf der Seite Napoleons besonnen. Ihnen ist klar geworden, dass sie auf der falschen Seite stehen. dass sie auf der falschen Seite gegen ihr eigenes Volk kämpfen. Und sie haben das Richtige getan. Es hat sicher viele nachvollziehbare Gründe gegeben, weiter das Falsche zu tun. Aber sie haben sich entschieden, das Richtige zu tun. Sie haben die Seiten gewechselt und auf der Seite ihres Volkes gegen die Feinde der Deutschen gekämpft und haben damit in dieser großen Völkerschlacht, wo sich Hunderttausende gegenüberstanden, es gilt als einer der größten Schlachten der Weltgeschichte bis dato, wenn nicht die größte vielleicht überhaupt, den Sieg über Napoleon errungen. Das lässt mich seitdem nicht mehr los, liebe Geschwister. Es gibt so viele Deutsche, die auf der Seite der Unrechtherrschenden gegen das deutsche Volk kämpfen, sich instrumentalisieren, sich zu Mittätern machen lassen im Kampf gegen das eigene Volk. Besinnt euch, wechselt die Seiten. Das Falsche wird nicht richtiger, nur weil viele es tun. Das Böse wird nicht gut, weil es nachvollziehbare Gründe für das Böse gibt. Und das gilt eben für uns alle. Sollen wir uns dem Bösen beugen und das Falsche mitmachen? Oder sollte nicht jeder dem Falschen widerstehen und sich dem Bösen verwehren auf jede ihm rechtmäßig zur Verfügung stehende Art und Weise? Und wer sollte das eher können als wir, die wir seinen Namen fürchten? Das ist doch der Dreh- und Angelpunkt. Als wir, die den allmächtigen Gott an ihrer Seite und in ihrem Rücken wissen, der ihnen den Rücken deckt und frei hält, der ihnen verheißen hat, für sie zu sorgen, der ihnen verheißen hat, den Tisch zu decken im Angesicht ihrer Feinde. Dieses Psalmwort 23, ja, so ein bekannter Psalm, wird mir gerade dieser Abschnitt eigentlich in diesen Tagen immer wichtiger. An Feinden um uns herum mangelt es leider nicht. Davor müssen wir uns nicht schrecken lassen. Wir haben die Verheißung des Herrn, er deckt uns den Tisch, er schenkt uns voll ein, er überschüttet uns mit seinem Segen im Angesicht all dieser Feinde. Und wenn uns ihr drohendes Schnauben auch die Haare wehen lässt, der Tisch ist gedeckt und der Herr ist für uns da. Lassen wir uns von seinem Namen beeindrucken, nicht vom Schnauben der Feinde. Dass Menschen, die diese gewisse Hoffnung und Zusage des Allmächtigen nicht haben, hier vor einer fast unmöglichen Herausforderung stehen, das ist mir klar. Worauf sollen sie hoffen, wenn sie bedroht oder erpresst werden? Man muss wirklich nur den Hut ziehen, sich ganz tief verneigen vor jedem, der diese Hoffnung nicht hat, und trotzdem in sich heraus die Kraft hat, die Motivation, einen ehrlichen und wahrhaftigen Weg zu gehen. Und es ist eine große Schande, eine historisch vielleicht einzigartige Schande, dass es in diesen Tagen wahrscheinlich weit, weit, weit mehr Menschen auf dieser Welt, auch in unserem Volk und Vaterland gibt, die diese Hoffnung nicht haben und trotzdem standhaft bleiben, während diejenigen, die diese Hoffnung haben sollten, umgefallen sind, tausendfach, hunderttausendfach, wie die Fliegen. Wir, liebe Geschwister, wir, die wir den Namen des Herrn fürchten, die seiner Liebe, seiner Treue, seiner Fürsorge gewiss sein dürfen, wir haben doch alle Voraussetzungen, uns dem Bösen zu verweigern. Ja, es wird ganz real und ganz ernst mit der Frage, ob und wie sehr wir seinen Namen fürchten, oder wenn es hart auf hart kommt, doch was ganz anderes. Aber denen, liebe Geschwister, die nichts anderes, sondern seinen Namen fürchten, wird Lohn zuteil, wenn der Herr wiederkommt. Das war der Einschub, der für uns ermutigende. Wir gehen, liebe Geschwister, wir gehen dem Lohn entgegen, nicht dem Gericht. Aber das Gericht, das ist wie gesagt der Schwerpunkt, das ergeht über die Nationen, die sich im Zorn gegen den Herrn und seine Schöpfung erhoben haben. Und mir ist erst beim Durcharbeiten der Offenbarung, ich habe es vielleicht schon mal angedeutet, die letzten Sonntage im Zusammenhang auch mit dem real existierenden Corona-Terror und den sonstigen Formen der derzeitig herrschenden Gotteslästerung und allgemeinen Menschenverachtung aufgegangen. Es geht in der endzeitlichen Auseinandersetzung des Bösen mit dem Allmächtigen gar nicht so sehr um den Kampf gegen das Volk Gottes. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch eigentlich die ganzen Jahre meines Lebens falsch vor Augen gehabt. Ich habe immer gedacht, die Endzeit ist vor allem geprägt von einer ultimativen, nie dagewesenen Christenverfolgung. Die kommt eigentlich nur am Rande vor, die kommt irgendwo vor mit den Märtyrern, die sehen wir noch mal ein bisschen im Kapitel 12, aber da holt der Herr die Seinen raus, führt sie in der Wüste, bewahrt sie. Nein, der Schwerpunkt ist ein ganz anderer. Vielleicht auch deshalb, weil die Gemeinde dann hoffentlich, wenn dieser Kampf sich absolut zuspitzt, vor allem gar nicht mehr da ist. Darum hoffen und beten wir ja wahrscheinlich fast alle. Nein, es ist vielmehr ein frontaler Angriff auf den Allmächtigen selbst und seine gesamte Schöpfung und Schöpfungsordnung. Alles, was Gott geschaffen hat, gar nicht nur seine Gemeinde, seine gesamte Schöpfung. Und ich merke, in diesem Zusammenhang ging mir auch das Wort Jesu durch den Kopf, wo ich so im Hinterkopf immer ein bisschen gestrauchelt habe, aber nie weiter darüber nachgedacht habe, dass Jesus sagt, wenn diese Tage nicht verkürzt wurden, würde kein Fleisch gerettet. Ich muss mal noch im Griechischen nachgucken, was da genau steht. Das ist eigentlich irritierend. Denn wir beziehen es normalerweise auf die Gemeinde, aber normalerweise wird die Gemeinde nicht als Fleisch bezeichnet, sondern die Welt. Sagt Jesus damit, dass es um die gesamte Schöpfung geht, dass die gesamte Schöpfung in den satanischen Abgrund vernichtet würde, das gesamte Schöpfungswerk Gottes pervertiert. Wir denken an Stichwort Transhumanismus etc., wozu Gott die Tage verkürzen muss, damit überhaupt nicht einfach nur die Gemeinde, sondern überhaupt von der Schöpfung Gottes noch was übrig bleibt. Alles, was Gott geschaffen und geregelt hat, worüber er befunden hat, dass es sehr gut war, noch vor dem Sündenfall, dann war schon nicht mehr ganz alles so gut, aber immer noch viel göttliche Ordnung drin. Alles das wird von diesen endzeitlichen satanischen Mächten zerschlagen und niedergetreten. Etwa ganz praktisch das von Gott geschaffene Immunsystem. Oder das wertvolle CO2, ich bin ja in der Predigt schon mal drauf eingegangen, ein elementarer Baustoff der Natur wird verteufelt. Die von Gott geschaffene Ordnung von Mann und Frau wird im Gender war niedergetreten und so weiter und so fort. Und all denen, die das tun, die daran mitwirken, gilt die Ankündigung, und du verdirbst, welche die Erde verderben. Sprachlich ganz auffällig, tatsächlich im Griechischen genauso wie im Deutschen steht beides Mal das gleiche Verb. Was der Herr uns verwehrt, Gleiches mit Gleichem. Wir sollen Böses mit Gutem vergelten. Aber wenn der Herr zum Gericht kommt, kommt er, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Er verdirbt die Verderben. Das griechische Wort hier bedeutet nicht vor allem töten, sondern im allgemeinen Sinn ruinen, ruinieren, zerstören, verwüsten. Kann dann auch das Töten mit einschließen. Es ist mit einer Präposition verstärkte Verb, das etwa auch bedeuten kann, jemand finanziell ruinieren oder eben auch gesundheitlich, seelisch, gesellschaftlich. Und wir sehen es ja auch in diesen Tagen, wenn wir an diejenigen denken, die es wagen, ob es ein Dr. Peer Eifler ist oder viele andere, Professor Hoggerts und andere, die es wagen, mit Rang und Namen gegen dieses Böse die Stimme zu erheben und die dann auf jede erdenkliche Weise versucht werden, zu ruinieren, zu zerstören in ihrer Existenz bis ins Physische hinein. Aber da gehört eben wie alles zusammen. Bankkonten sperren, YouTube-Kanäle löschen und. Mit Hausdurchsuchungen überfluten, terrorisieren etc. Das alles schließt dieser Begriff ein. Und der Allmächtige kündigt jetzt an, deshalb ganz brandaktuell, was wir hier lesen, so wie die satanisch gesteuerten Unrechtherrschenden dieser Tage sich anschicken, die weltweite Menschheit in ihrer Würde, in ihrer Freiheit und Gesundheit zu verwüsten und in Grund und Boden zu treten, so wird er kommen, um diese Unrechtherrschenden und alle, die bei ihrem menschenverachtenden Tun mitmachen, zu verwüsten und sie in Grund und Boden zu treten. Wir können immer wieder nur sagen, liebe Geschwister, was für ein Trost. Was für ein Trost, das Böse wird nicht das letzte Wort haben. Das hat der Allmächtige, das Lamm auf dem Thron, der Löwe aus Juda bei seiner sichtbaren Wiederkunft. Und bei der Ankündigung dieser Tatsache, das ist ja Vers 18 Schluss, jetzt kommt Vers 19. Bei der Ankündigung dieser Tatsache geschieht nun im himmlischen Thronsaal etwas, was vermutlich ganz neu ist. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und ein großer Hagel. Den Thronraum Gottes haben sie schon gesehen, der Johannes immer wieder. Aber das Allerheiligste, die Bundeslade, das ist ja der Ort, der normalerweise verborgen bleibt. Der öffnet sich jetzt. Die Bundeslade, und darum geht es hier, symbolisiert die persönliche Gegenwart des Allmächtigen. Deshalb haben ja zum Beispiel auch die Israeliten die Bundeslade dann in manchen Feldzügen etc. mit sich getragen. Als Zeichen und Realität, der Allmächtige ist bei uns. Der Blick auf die Bundeslade ist allergrößter nur denkbarer Trost. Und sie ist ja mit dem Gnadenthron, dem Deckel der Bundeslade, zugleich Symbol der Versöhnung und des Friedens. Da steckt alles da drin. Das heißt, das ist nur die Gegenwart Gottes, das ist die Gegenwart des Gottes, mit dem wir durch Jesu Tod am Kreuz versöhnt sind, mit dem wir Frieden haben, der unser Heil und unser himmlischer Vater ist und damit auch Geborgenheit in ihm vermittelt. Und dabei ist sie eben doch die Lade des Bundes. Als solches mahnt sie uns auch an seine Gebote. Die Gesetzestafeln gehörten ja zum Inhalt der Bundeslade. Auch das ist ja einer der Brennpunkte der heutigen Kämpfe. Wovon lassen wir unser Handeln, wenn es hart auf hart kommt, bestimmen? Von den Anordnungen der Unrechtherrschenden oder vom Recht des Allmächtigen? Das ist ja die Frage. Wem gehorche ich? Zu wem halte ich mich, wenn alles auf dem Spiel steht? Auch daran mahnt uns dieser Blick auf die Bundeslade, uns ans Recht und an die Gerechtigkeit zu halten und nicht vor der Ungerechtigkeit die Knie zu beugen. Die Gefahr, sich falsch zu entscheiden, ist gigantisch. Ich habe schon gesagt, die Unrechtherrschenden drohen und zwingen mit brutaler Gewalt. Und was da dieses Jahr noch kommt, da können wir alle miteinander nur ernsthaft im Gebet dranbleiben. Wenn um die Impfpflicht diskutiert wird und dann davon gefaselt wird, dass man wohl eine Impfpflicht, aber auf gar keinen Fall einen Impfzwang haben wolle. Liebe Geschwister, das ist doch nichts anderes als totale, ultimative Verblödung der Menschen. Man muss es so hart sagen. Wenn denen, die keine Corona-Spritze haben wollen, mit Bußgeld gedroht wird, was ist das anderes als ein Zwangsgeld, ein Erpressungsgeld? Und wenn das Tübinger Obele gar von Beugehaft schwadroniert, was ist das anderes als eine Erzwingungshaft? Natürlich geht es um Zwang. Und Impfzwang haben wir doch schon lange. Auch wenn er derzeit noch so ausgestaltet ist, dass sich der Spritze noch verweigern kann, wird dann allerdings akzeptiert, sich allerlei Zwangsmaßnahmen zu unterwerfen und die massive Beraubung seiner grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte zu akzeptieren und zu beugen. Und wer heute schon die Zwangsmaßnahme vielfacher Kündigung oder Freistellung und Gehaltsverlust hinnehmen muss, was anderes ist das, liebe Geschwister, als Zwang? Also Impfzwang haben wir längst. Lassen wir uns nicht ultimativ total verblöden von den Dummschwätzern dieser Welt. Sie wollen uns zwingen zum Unrecht. Aber der Blick auf die Bundeslade mahnt uns nicht, am Unrecht der Willkürherrschenden teilzuhaben, sondern am Recht des Gottes, der seinen Bund mit uns geschlossen hat. Sind wir treu? Er ist auf jeden Fall treu. Das ist, Mit Sicherheit, denke ich, der wichtigste Aspekt, dass hier die Bundeslade sichtbar wird, denn sie steht für Gottes Treue, für seinen Bund, den er um seines heiligen Namens willen gar nicht brechen kann. Er kann gar nicht anders, als treu zu sein und seinen Bund zu halten. Und das wird er tun, in Macht und Herrlichkeit, das unterstreichen die Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Der Allmächtige tritt mächtig auf, wenn er erscheint, uns aus der Hand des Bösen zu erretten. Liebe Geschwister, lasst uns durchhalten und treu bleiben im Wegsehen auf ihn. Dazu sind uns diese Worte gegeben, dass wir mit Johannes wegschauen vom Toben des Bösen hinein in den geöffneten Tempel auf die Bundeslade und das Wissen um seine Liebe und Treue unsere Herzen ganz fest macht in ihm. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir können dich gar nicht genug loben und preisen für diese Tatsache, dass über uns der Himmel offen steht, bis ins Allerheiligste hinein und uns geistlich symbolisch der Blick auf die Bundeslade gegeben ist, als die absolute Zusage deiner Gegenwart, deiner Treue, deines Schutzes, des Friedens mit dir, der Geborgenheit in dir. Und schenk doch, dass doch noch viele Menschen sich damit hineinnehmen lassen, dir ihr Vertrauen schenken, dir ihre Herzen, ihr Leben öffnen, dass auch sie deinem Wort vertrauen, deine Liebe annehmen, das Heil, das du am Kreuz vollbracht hast. Und auch lernen wegzuschauen, sich vom Bösen nicht beeindrucken zu lassen, sich nicht in Panik versetzen zu lassen, nicht die Knie zu beugen, nicht mitzumachen beim Bösen, sondern sich vom Bösen abzukehren und deinen Namen zu fürchten und in deinem Namen aber dann auch getragen zu sein vom Trost und von deiner Kraft und geführt von deiner Weisheit. Das ist ja auch so etwas Tröstliches und Gewaltiges, wenn auch mancher vor uns in schwierigen Entscheidungen steht in diesen Tagen, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du uns mit deinen Augen leiten willst, dass du uns den Weg weist, den wir gehen sollen. Das würde ich immer wieder auch bitten dürfen, dass du uns Ruhe schenkst, dass wir nicht in Panik falsche Entscheidungen treffen. Von uns aus zu schnell die Flinte ins Korn werfen, sondern standhalten. Und dann zu deiner Zeit, wenn du klare Signale gibst, dann in die Richtung zu gehen, die du uns führst. Es ist so wichtig, dass wir in diesen Tagen auf deinen Wegen bleiben und diejenigen, die noch auf eigenen sind, schleunigstens umkehren auf deine Wege. Denn deine Wege, das sind die Wege des Segens. Das sind die Wege, die in die ewige Herrlichkeit hineinführen und heute schon in die Gemeinschaft mit dir. Wir preisen dich. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.